Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte in Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blick zurück, dem History-Podcast Ihrer BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und gemeinsam gehen wir wieder auf eine Zeitreise in die Geschichte Berlins. Heute eigentlich in eigener Sache. Die BZ feiert 2022 ein kleines Jubiläum, 145 Jahre. An meiner Seite sind zwei Journalisten und zwei Kollegen. Zum einen Lars Bruder-Keil, Leiter des Unternehmensarchivs von Axel Springer, davor lange Zeit bei Welt und Morgenpost. Wie lange bist du schon dabei, Lars?
Also jetzt fürs Haus seit 30 Jahren, genau. Auch ein Jubiläum.
Und Ralf Luther, wir haben erst gestern zusammen eine Geschichte produziert. Du bist Fotograf. Wie lange bist du bei der BZ?
Es sind jetzt genau 40 Jahre.
Oh, ich hätte länger getippt. Naja, okay. Also zwei wirklich altgediente, erfahrene Kollegen. Hier sitzen also insgesamt, ich addiere mal nach knapp 90 Jahre Berufserfahrung am Tisch. Insofern seien Sie gespannt, was wir erzählen über 145 Jahre BZ. Kein rundes Jubiläum zugegeben, das kommt erst in 5 Jahren. Aber wir wollen trotzdem mal zurückblicken. Denn ich glaube, korrigiert mich, liebe Kollegen, die BZ ist eine ganz besondere Zeitung. Die gibt's also eine Zeitung mit so bewegter Geschichte. Da wird man lange suchen müssen, und zwar weltweit. BZ ist eine Abkürzung, ist klar, steht für Berliner Zeitung. Der Gründer hieß Peter Langmann, war ein liberaler Journalist, aber ein lausiger Geschäftsmann. Lars, wie fing das an mit der Berliner Zeitung, der Ur-BZ?
Ja, also wie gesagt, dieser Kaufmann hatte ja diese kleine Zeitung gegründet und kam damit aber überhaupt nicht zurecht. Und dann kam es in der Zeit, wir reden hier über das Jahr 1877, dass Leopold Ullstein die Idee hatte, einen eigenen Verlag zu gründen. Leopold Ullstein war übrigens als 22-Jähriger nach Berlin gekommen. Die BZ-Geschichte ist auch eine Geschichte über Berlin, über das Verhältnis auch zwischen Medien und Berlin, ganz eng verbunden. Und der war hier nach Berlin gekommen aus Fürth, um ein Papierhändlergeschäft aufzumachen. Mit 22 hatte keine Ahnung von der Stadt, keine Ahnung von der Geschäftslage, aber war relativ schnell erfolgreich, hat viel Geld gemacht, ein bisschen in der Kommunalpolitik mitgespielt. Und weil er da eben seine politische Haltung nicht wiederfand, hat er einfach kurz entschlossen gesagt, ich gründe etwas Eigenes.
Leopold Ullstein, ein legendärer Verleger. Seit dem 1. Januar 1878, das Blatt war erst wenige Wochen alt, gehörte die Berliner Zeitung zum Verlag von Leopold Ullstein. Ullstein gründete 1855 in Berlin eine Papiergroßhandlung. 1871 wurde er als liberaler Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. Als er 1877 überraschend nicht wiedergewählt wurde, beschloss er, sein Geschäft auch auf bedrucktes Papier auszuweiten und kaufte die Berliner Zeitung. Grundstein für das größte und innovativste Verlagshaus Europas.
Das heißt, Lars, wenn ich dich richtig verstanden habe, der erste Verleger, dieser Langmann, lausiger Geschäftsmann, aber guter Journalist, war eigentlich nur ein paar Wochen, also der Gründer war eigentlich nur ein paar Wochen an Bord, dann begann schon die Ära Ullstein.
Das ist richtig, also im Prinzip ein Vierteljahr. Okay. Nach Gründung der Berliner Zeitung gehörte sie schon zu Ullstein.
Und ich habe mal, wir haben ja schon x-mal über unsere Gründungsjahre berichtet. Ich habe hier eine Kopie der ersten erhaltenen Ausgabe. Die ersten drei, also 1., 2., 3. Oktober gibt es nicht mehr. Die erste
ist völlig verschwunden.
Ist verschwunden.
Gibt in keinem Archiv.
Und die erste Ausgabe ist Donnerstag, 1. Oktober 1877. Wie gesagt, ist noch Langmann. Das ist, wenn wir hier mal raufgucken, Ralf, du hättest da damals nicht viel zu tun gehabt.
Nein, sie ist definitiv nicht fotolastig, die Seite.
Obwohl es Fotos schon gab, aber wahrscheinlich zu teuer gewesen. Das ist eine Bleiwüste. Konnte man.
Also es war teuer und es war von den technischen Möglichkeiten unmöglich, ein Foto abzudrucken, was im Entferntesten auch nach einem Foto aussah. Und ich selbst habe übrigens für ein Projekt einmal die Berliner Zeitung von 1883 und 84 mal ausgewertet. Das ist echt Augen. ermüdend, weil es gibt dort auch keine Unterteilung, keine Überschriften, wie man das heute kennt. Da wird der Text, ein Text an den anderen gereiht. Wenn man Glück hat, wird der Anfang des neuen Textes gefettet oder gibt mal so eine Art Zwischenüberschrift. Also man hat gut zu tun, um da durchzukommen.
Hier sieht man, also das sieht aus wie eine schlecht gemachte News-Homepage von heute. Also da ist der Eisenbahnfahrplan drauf, da ist der Wetterbericht drauf, teilweise bedeckter Himmel, ziemlich freundliches Wetter. Da sind Theaterspielpläne drauf, alles auf der ersten Seite, kreuz und quer. Das sieht aus wie ein Rübenbeet. Aber dann kam ja Ullstein und Ullstein ist bekannt als jemand, der ja nicht nur geschäftstüchtig war, sondern der ganze Ullstein und dann auch seine Söhne, die waren ja auch Fachleute. Die haben nicht einfach so ins Blaue wie der Langmann eine Zeitung gemacht, sondern die hatten Ideen, die waren innovativ. Liberal waren sie auch, wie die Langmann. Also insofern, da konnten sie schon drauf aufbauen. Können wir ein bisschen über die Ullsteins reden? Das ist ja eine Legende in Berlin.
Gut, wenn man fragt, was den Erfolg der Ullsteins ausgemacht hat, dann kann man, wenn man euphorisch ist, sagen, die waren einfach genial. Und wenn man es ein bisschen sachlicher betrachtet, kann man sagen, sie verstanden einfach ihr Handwerk. Also sie hatten, sie zeichnete ihr journalistisches Geschick aus. Sie gründeten selber Zeitungen, zum Beispiel als Neugründung die Berliner Morgenpost, wenn sie eine Marktlücke entdeckten. Aber sie kauften auch Zeitungen von anderen Verlegern auf, die da vor sich hin dümpelten, wie eben auch die Berliner Zeitung, aber in den Augen der Ullsteins Potenzial hatte. Da gibt es weitere Beispiele, Berliner Illustrierte Zeitung, heute die Beilage der Berliner Morgenpost oder die Dame, ein damals dann durch die Ullsteins, von den Ullsteins entwickelt, ein sehr elegantes Blatt für den verwöhnten Geschmack, wie es hieß. Und das, sie hatten dann auch Geduld zu warten, bis dieses Produkt erfolgsversprechend war. Das hing auch zum großen Teil mit der Technik zusammen. Denn damals, wir haben über die Fotos gesprochen, war es eben schwer möglich, eine illustrierte Zeitung, die den Namen trägt, eben auch so zu illustrieren, dass das sozusagen dem Namen entspricht. Und als es dann die technischen Möglichkeiten gab, Fotos in hoher Qualität zu drucken, haben die Ullsteins sofort zugegriffen. Sie haben die damals wirklich teuren Maschinen gekauft, zum Teil selber noch weiterentwickelt und haben so das erfunden, was wir heute den Fotojournalismus nennen. Nämlich, dass das Foto nicht nur da ist, um eine Story zu illustrieren, sondern dass die Geschichte über dieses Foto oder eine Fotostrecke erzählt wird. Und sie probierten das eben auch aus. Und zu dem Erfolg, zu dem journalistischen und verlegerischen Erfolg gehört auch, dass sie versucht haben, so wie wir das heute machen, einen Text oder zum Beispiel einen Fortsetzungsroman, was damals ganz modern war, auf allen Kanälen zu spielen, die sie haben. Also auch im Buchverlag oder auch zum Teil schon im Kino mit dem Aufkommen des Stummfilms, dass man überlegt hat, ob ein besonders guter Fortsetzungsroman von einem bekannten Autor sich auch als Drehbuch für einen Film eignet. Und das haben sie zur Perfektion gebracht, technisch, journalistisch, verlegerisch und Sie haben natürlich auch kluge Personalentscheidungen getroffen in dem Einkaufen oder Beschäftigen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ähnlich dachten wie sie, innovativ dachten, kreativ dachten wie sie. Und sie hatten ein unglaubliches Händchen für Werbung, das muss man wirklich sagen. Es gibt zum Beispiel die Kinderzeitung Der heitere Fridolin, da wurden Kinderfeste gemacht mit so einem überlebensgroßen, echten Figur. Es gab diesen berühmten Slogan für die Schnittmusterzeitung, sei sparsam, Brigitte, nimm Ullstein-Schnitte. Und wenn wir von der BZ reden, BZ am Mittag reden, war ziemlich genial, dass sie versucht haben, auch in den Ferien, wenn die Berliner an der Küste irgendwo am Strand lagen, dass sie nicht auf ihre geliebte Zeitung verzichten mussten und haben dann versucht, schon ziemlich früh einen Bäderdienst einzuführen. Das stand dann auch in den Fahrzeugen dran und in Booten. Und dann wurde praktisch von Berlin aus, wurden die Zeitungen an die Küste gefahren und dann mit Booten an den Stränden verteilt. Und als sie dann in den 20er Jahren eine eigene Flugzeugflotte sich angeschafft hatten, um die Zeitung einfach schneller in Deutschland zu verteilen, haben die das auch für Werbung genutzt und haben einfach einen Teil der Zeitung über der Küste die Klappe geöffnet, die Zeitungsstapel runterfallen lassen. Die hatten kleine Fallschirme, sodass sie auch unbeschadet ankamen. Und dann haben fliegende Händler diese Zeitung verkauft. Und das war ein Werbegag, da kommen wir sicherlich noch drauf zurück, auch mit dem Slogan zu tun hat, wir sind die schnellste, die BZ am Mittag ist die schnellste Zeitung der Welt. Und das war natürlich ein gigantischer Werbeerfolg. Der hat nur miese gemacht. Also ökonomisch hat das überhaupt nichts gebracht, aber werbetechnisch war das einfach genial.
Und wir reden 100 Jahre später immer noch darüber und staunen. Das beweist ja, dass diese Werbeaktionen einfach genial waren. Ja. Das kann man ja nicht anders sagen. Wir gehen nochmal ein Stück zurück, denn wir waren jetzt schon bei der BZ. Gehen wir nochmal zurück zur Berliner Zeitung. Denn natürlich ist die große Zeit, sind sicherlich die 20er Jahre, in denen die BZ wirklich Weltgeltung hat, wenn man so will, und wirklich sehr berühmt ist. Aber schon als Berliner Zeitung spielte sie eine Rolle in der Kaiserzeit, denn sie war in ihrer liberalen Tradition auch eine mutige Zeitung, legte sich mit Bismarck an, ne? Also sagte, wir wollen keine Bismarck-Diktatur haben, sondern wir brauchen eine liberale Grundhaltung. Und zum Beispiel in einem Leitartikel, den ich gefunden habe, steht Folgendes.
Die Berliner Zeitung will eine konstitutionelle Regierung, keinen Kanzlerabsolutismus. Sie verlangt, dass das deutsche Volk frei sei und nicht wie eine besiegte Nation behandelt werde.
Klar, Reichskanzler Bismarck war empört. Es gab immer wieder Beleidigungsprozesse. Das war damals in der Presselandschaft ja nicht üblich, aber oft und kam wiederholt vor. Es gab Geldstrafen und sogar Verhaftungen von Redakteuren. Die saßen dann einige Tage tatsächlich im Gefängnis für das, was sie geschrieben haben oder für das, was andere geschrieben haben. Und, das habe ich erst kürzlich erfahren, du wirst das besser wissen als ich. Es gab sogar einen späteren Friedensnobelpreisträger, der für die BZ geschrieben hat, Alfred Fried. Der war beschäftigt in den letzten Jahren vor 1900, ein Wiener Pazifist und war rund 6 Jahre Mitarbeiter und Korrespondent für die Berliner Zeitung. Enger Mitarbeiter von Bertha von Suttner. Also das sind Sachen, die Berliner Zeitung war also schon in aller Munde und die Ullstein taten wirklich alles, dass man über die Zeitung sprach und offensichtlich war dieser Liberalismus der Ullsteins ernst gemeint. Das war nicht Attitüde oder sowas.
Nein, das war total ernst gemeint. Also diese politische Meinungsstärke, auch diese politische Haltung, nicht mit den Mächtigen mitzusingen, war eine der wesentlichen Einstellungen der Ullsteins, also vor allem Leopold Ullsteins, dann auch seiner ersten Söhne, die auch früh mit ins Geschäft einstiegen, noch zu Lebzeiten Leopold Ullsteins. Und das hat natürlich Auswirkungen gehabt. Man darf nicht vergessen damals, dass selbst Theaterstücke der Zensur unterlagen. Also die mussten vorher vorgelegt werden. Und wenn da diese Zensurbehörde irgendetwas fand, was den Kaiser oder auch das Deutsche Reich herabsetzt in ihren Augen, wurden diese Theaterstücke verboten. Also es war auch gefährlich und schwierig, frei zu berichten über Sachen, weil immer dieses Verbot über ihm schwebte und Klagen. Du hast davon gesprochen, dass auch Redakteure inhaftiert worden waren. Es gab ja diese berühmte Position des Sitzredakteurs. Das heißt, es war jemand, der gar kein Redakteur war, tauchte im Impressum mit einem Namen auf. Es wurden ja dann nicht die Redakteure verhaftet, die das geschrieben haben. Viele Artikel hatten ja damals keine Namenszeile, sondern es wurde der verhaftet, der im Impressum stand. Dann hat man Leute gesucht und hat gesagt, wenn du verhaftet wirst, wir kümmern uns um deine Familie und dass die was zu essen haben. Und der ist dann so als sogenannter Sitzredakteur dann für ein paar Wochen eingefahren und die Zeitung konnte mit den wirklichen Journalisten weiterarbeiten. Und das war damals ganz schwer, da klarzukommen. Und Ullstein, die Berliner Zeitung, hatte eine Haltung, eine politische Haltung. Du hast das in dem Zitat vorgetragen. Da gibt es noch weitere Zitate, aber das ist vollkommen ausreichend, weil das ein das treffendste Zitat ist. Und es hat natürlich auch Beispiele gegeben, dass sie auch, mit Ironie, nicht nur mit politischer Haltung, sondern auch mit Ironie diesen Politikbetrieb in Deutschland im Kaiserreich dargestellt haben. Es gab zum Beispiel ein Zitat, dass sie gesagt haben, es geht im Abgeordnetenhaus spielten sich Szenen ab wie bei einem Boxkampf. Und das würde eher einem Boxkampf ähneln als einer parlamentarischen Verhandlung. Und dann wurde noch ironisch gesagt, die Parlamentssitzung sei eine unlautere Konkurrenz für die Vorstellung des komischen August im Zirkus Renz. Was zur Folge hatte, dass sich Leopold Ullstein, eines der wenigen Beispiele, tatsächlich entschuldigen musste für für seine Leute. Aber das zeigt doch, dass man versucht hat, in den strengen, engen Regeln, die es damals gab, doch irgendwie freien Journalismus, liberalen Journalismus zu machen und auch schon damals eine Stärke des Hauses Schnelligkeit. Also man war darauf aus, auch schnell zu sein mit der Zeitung. Die technischen Möglichkeiten waren, wie gesagt, begrenzt, aber man wollte schnell sein. Das führte zum Beispiel dazu, das hat auch ein bisschen auch für Aussehen erregt, dass man sich nicht auf die amtlichen Nachrichten verlassen wollte, die dort weitergegeben wurden oder auch unterdrückt wurden, sondern dass man versucht hat, ein eigenes Korrespondentennetz schon damals aufzubauen, im Inland und auch im Ausland, um an eigene unabhängige Informationen zu kommen. Das war auch damals ein einmaliges Herangehen damals.
In der Zeitung, wenn man alte Berliner Zeitungsartikel liest, steht dann oft eigener Kabelbericht. Das sind dann solche Berichte.
Das sind Berichte von Korrespondenten.
Und weil du sagst Schnelligkeit, am Sonntag, den 2. Juni 1878, wurde unter den Linden ein Attentat auf Kaiser Wilhelm I. verübt. Kurz darauf erschien das erste Extrablatt der BZ. Also kurz darauf und am Tag darauf ein 4-Seiten-Spezial. Also ein 4-Seiten-Special, würden wir heute sagen, mit Fakten zum missglückten Anschlag. Und natürlich auf der Titelseite gleich noch eine Zeichnung mit dem Porträt des Attentäters. Also genau wie du sagst, ne? Also die Schnelligkeit war ja das Alleinstellungsmerkmal oder jedenfalls der Versuch eines Alleinstellungsmerkmals. Denn Zeitung gab es ja jede Menge.
Ja, richtig.
In Berlin. Berlin war ein Boomtown zu dieser Zeit, Gründerjahre nach der Reichsgründung. Hunderte von Zeitungen, die täglich erschienen, Dutzende alleine in Berlin. Und da musste man schon irgendwas sich einfallen lassen, damit man
Aufmerksamkeit erregt eigentlich, genau.
Genau. Aber jetzt kommen wir wirklich zum, würde ich sagen, das ist schon ein wesentlicher Bruch in der Geschichte der BZ im positiven Sinne. Kommen wir zum Jahr 1904.
Am 22. Oktober 1904 erlebte Berlin eine Medienrevolution. An diesem Tag, es war ein Sonnabend, wurde aus der 1877 gegründeten Berliner Zeitung die BZ am Mittag. Sie war schneller, aktueller, moderner und vom ersten Tag am Puls der jungen Weltstadt. Verkauft wurde die BZ ausschließlich auf der Straße, am Kiosk und von hunderten flinken Zeitungsjungen. Anders als die gesamte journalistische Konkurrenz erschien sie mittags um 13 Uhr. Redaktionsschluss war um 12 Uhr. So waren die Berichte ausführlicher als in den Morgenzeitungen. Und viel früher als die Abendblätter meldete BZ, was bis mittags in Berlin, Deutschland und der Welt geschehen war. Mit der BZ am Mittag erschien in Berlin die erste Boulevardzeitung der Welt.
So, das war jetzt in knappster Form zusammengefasst, was damals passierte. Ist das jetzt alles noch so, kann man das historisch so stehen lassen?
Es gab natürlich Vorläufer in Amerika beispielsweise, sogenannte Sensationsblätter, die wirklich, was man als Yellow Press bezeichnet, auch so gearbeitet hat. Und es gab auch schon mal kurzlebig in Berlin, 1844, glaube ich, eine Berliner Straßenzeitung im Journalismus oder in der Mediengeschichte wird das so ein bisschen als die erste Straßenzeitung. Aber erfolgreich, die erste erfolgreiche Boulevardzeitung und die Geburt eines wirklich neuen Zeitungstyps, kann man schon sagen, war diese BZ am Mittag. Und sie unterschied sich, das war auch eine Besonderheit, was die Ulsteinser wollten. Es war halt wirklich ein Boulevardblatt auf der Straße, deswegen Boulevardblatt auf der Straße zu erwerben. Ungewöhnlich, frech, frisch, aufmüpfig, denn der Hauptpunkt war ja, die Leute mussten sich innerhalb von wenigen Sekunden entscheiden, kaufe ich diese Zeitung oder nicht. Das war eine Herausforderung für den Ullstein Verlag, eine Zeitung auf den Markt zu bringen, die nur davon abhängig war, ob die Leute mittags Lust haben, die zu kaufen oder nicht. Also so war die auch inhaltlich natürlich gestrickt, mit großen Schlagzeilen, mit interessanten Schlagzeilen, mit pfiffigen Zeitungshändlern, die das dann anboten. Aber es war gleichzeitig der Versuch, eine ernsthafte, nützliche und notwendige Zeitung zu machen. Also nicht nur ein Boulevardblatt mit Schlagzeilen und Sex und Crime und Sex vielleicht weniger damals, aber Crime und Skandalen, sondern tatsächlich eine ernsthafte Zeitung zu machen. Für alle Berliner, das war auch das Besondere.
So wird es auch wahrgenommen. Also die BZ ist ja quasi, wird ganz schnell auch von anderen wahrgenommen. Sie taucht in der Literatur auf, sie taucht, wird auch zitiert und bibabo. Sie wird relativ schnell zur Legende und wird relativ schnell auch bekannt und rezipiert. BZ ist ja klar die Abkürzung, das heißt ja, ist auch ein Signal, wir müssen schneller sein. Also Berliner Zeitung, so viel Zeit haben wir gar nicht, das zu sagen. BZ geht knackiger und schneller. Vielleicht nochmal zum Technischen. Es gab ja zu dieser Zeit eigentlich Morgenblätter und Abendblätter. Wie du gesagt hast, Mittagsblätter, das war was Neues. Und wenn ich recht unterrichtet bin, ist das letztendlich auch der Auslastung der Druckereien geschuldet. Da stand eine Zeit lang die Druckerei still und die Ulsteins, clever wie sie waren, sagten, da passt doch noch was rein.
Ja, genau. Es haben mehrere Gedanken eine Rolle gespielt bei der Gründung dieser Zeitung. Und witzigerweise oder interessanterweise, wir haben vorhin über die Familie Ulstein gesprochen, den Gründer Leopold, seine 5 Söhne, die dann ins Geschäft einstiegen nach seinem Tod. Also 1904 war der Leopold Ulstein schon tot, der starb 1899. Aber es war ein Gemeinschaftswerk, genau wie der Verlag an sich ein Gemeinschaftswerk war. Jeder dieser Brüder hatte ein Spezialgebiet und selbst bei dieser Zeitung kommt das raus. Louis Ulstein, der zweitälteste Sohn, hatte die Idee für diese Zeitung in der Mittagszeit. Der älteste, Hans Ulstein, fand eben den Titel Berliner Zeitung am Mittag viel zu lang, kaum aussprechbar. Der kam auf diese Abkürzung. Und die Druckerei, also dass die Möglichkeit, diese Zeitung in so unglaublich schneller Zeit zu drucken, wir kommen ja noch auf die schnelle Zeit, als schnellste Zeitung der Welt, hat natürlich mit der technischen Voraussetzung zu tun, für die Rudolf Ulstein zuständig war. Also es war schon ein Gemeinschaftswerk. Und der Grund, warum man diese Zeitung auch gemacht hat, ist ganz einfach, weil es bis 1904 verboten war, in Berlin und Preußen Zeitungen auf der Straße zu verkaufen. Die wurden ausschließlich im Abonnement verteilt. Da gab es gerade im Ulstein Verlag tausende Botenfrauen, vor allem Frauen, die diese Morgen- und Abendausgabe austrugen. Und kann man, wenn man Berlin kennt, mit den Hinterhöfen und ohne Fahrstuhl in die Etagen und man muss da diese Zeitung einmal morgens und einmal nachmittags austragen, kann man sich vorstellen, was das für eine Belastung gewesen ist. Und die Idee war eben halt, wie du schon sagst, es gibt eine lange Zeit zwischen Morgen und Abend. Die Morgenausgabe hat Mängel. Sie hat halt aktuelle Nachrichten der Nacht nicht drin. Und die Abendausgabe hat natürlich einen Mangel, dass die Meldungen auch zum Teil die, ja, das gibt dann immer, sie sind schon etwas abgestanden, würde ich sagen. Also so. Und obwohl es damals gab es noch keinen Rundfunk oder Internet, aber es war doch irgendwie, man hatte die Idee, mittags ist man eigentlich am frischsten. Man hat da noch mal eine Chance, einen Punkt zu setzen, würde man sagen. Und mit der Erlaubnis, auf der Straße zu verkaufen, war das im Prinzip der Startschuss der Idee, die vorher schon war, auch zur Auslastung der Druckereien, diese Zeitung auf den Markt zu bringen. Wie gesagt, ein besonderer Zeitungstyp. Und das ist, was du sagst, eben auch im Namen schon deutlich wird, der eben das Tempo, auch den Witz der ganzen Stadt Berlin widerspiegelte. Also es gab kaum eine Zeitung in Berlin, in dem sozusagen das Wesen Berlins, die Besonderheit Berlins, auch der Charme Berlins so deckungsgleich war mit der Zeitung aus der Stadt wie bei dieser BZ am Mittag. Wir haben ja davon gesprochen, dass die BZ am Mittag die schnellste Zeitung der Welt war. Und das lässt sich auch wirklich messen, denn in der Mittagszeit, du hattest es schon mal gesagt, war Redaktionsschluss und die Zeitung hatte die Möglichkeit, noch bis unmittelbar vor Druck der Zeitung Nachrichten reinzubringen. Ein Beispiel ist der Börsenkurs. Also als in Berlin, wenn in Berlin mittags die Börse aufmacht, glaube ich 12:02 beispielsweise, dann hatten die dort einen Redakteur, der am Telefon stand und hat diesen Kurs per Telefon durchgegeben und zwar direkt in die Druckerei, denn die Ulsteins hatten direkt neben die Setzereimaschine eine Telefonzelle gestellt, die auch mit einer beleuchteten Anzeigetafel oben war, wo dann dieser Kurs sichtbar für die Drucker angezeigt wurde. Und dann konnte man innerhalb von 2 Minuten diesen neuen Kurs noch in die Zeitung auf Seite 1 bringen. Dann wurden 3 Minuten später wurde praktisch der Druckprozess eingeleitet. Und man hatte nach 8 Minuten, das war messbar damals, nach 8 Minuten konnte man die fertige Zeitung mitten zwischen der Eingabe der letzten Meldung und dem Verteilen der Möglichkeit, es jemandem in die Hand zu drücken, außerhalb der Druckerei, 8 Minuten.
Das war das Internet dieser Zeit.
Das Internet der Zeit und das hat man natürlich auch vermarktet. Wir sind die schnellste Zeitung der Welt mit diesen ganzen Sachen. Und es gibt unglaublich viele Beispiele, natürlich auch wichtige politische, in denen man das nachvollziehen konnte. Aber ein positives, vielleicht ein negatives auch aus der Zeit, also am 9. November 1918, den berühmten 9. November, in dem auch die Mauer gefallen ist, bekam die Zeitung mittags, sie waren eigentlich schon fast bereit anzudrucken, bekam aus dem Büro des Reichskanzlers Max von Baden die Meldung, sie sollen mal noch einen Moment warten, es kommt noch eine tolle Nachricht. Und dann meldete diese Nachrichtenagentur, die damals in Deutschland war, das Wolffsche Telegrafenbüro, kam so eine trockene Meldung vom Thronverzicht des Kaisers. Und die BZ hat sofort die Titelseite umgebaut und hat, wie gesagt, eine halbe Stunde später oder 23 Minuten später, glaube ich, oder eine halbe Stunde später, hat die neue Titelseite mit der Zeile Kaiser dankt ab, so ungefähr. Und der hatte noch nicht mal drüber nachgedacht, abzudenken. Es war mehr der Druck dann durch die öffentlichen Medien, hat sich die Zeitung so ein bisschen da vielleicht auch benutzen lassen, aber es war so ein Zeichen, wir kriegen den Anruf, wir bauen um und wir machen das. Noch witziger finde ich, als dann der neue Reichskanzler Friedrich Ebert 1919 zu der berühmten Nationalversammlung in Weimar zur Gründung des neuen Parlaments schreitet und in seiner Aktentasche die Eröffnungsrede hat, und er geht die Treppen hoch zum Weimar Theatersaal und da wird ihm eine BZ in die Hand gedrückt, in dem schon die Rede vollständig abgedruckt ist, die er gerade in den nächsten Minuten halten will. Und ich hätte gerne das Gesicht von Ebert gesehen. Aber das war eben so eine typische BZ am Mittag Geschichte, die man hatte. Auch tragisch natürlich, jetzt jährt sich gerade vor 100 Jahren der Tod von Walter Rathenau, ein Attentat in Berlin. Die gleiche Situation, Mittagszeit, eigentlich ist man gar nicht so richtig zufrieden über das, man hat nichts Richtiges in der Zeitung und dann gibt es einen Anruf, gab es damals, der Zeitungskellner, was immer das auch war, der Zeitungskellner aus dem Café des Westens hatte davon erfahren, das war in unmittelbarer Nähe und rief an und sagte, der Minister Rathenau ist erschossen worden. Da war einer der besten Reporter, die BZ damals hatte, Jameson hieß der, Egon Jakobsen, und dann sich umbenannten Jameson, raste sofort los, kam noch, als er an die Stelle kam, war noch der blutige Wagen da, die Polizei hat gerade erst noch die Spuren aufgenommen, hat dann die Nachrichten gesammelt, hat das dann per Telefon durchgegeben und hier war das 23 Minuten später, waren die ersten Zeitungen mit der Schlagzeile Minister Rathenau ermordet auf der Straße zu kaufen. Also das sind so Beispiele, wo die BZ am Mittag, dieses schnellste Zeitung der Welt, wirklich auch in praktischer Weise demonstriert hat. Also das finde ich schon eigentlich verblüffend, was da alles auch technisch trotzdem möglich war, trotz dieser doch, ja.
Die Jungs könnten noch heute noch anfangen.
Ja, definitiv.
Also in Bremen hätte die BZ am Mittag nicht entstehen können und wahrscheinlich auch nicht in Lüneburg, sondern das war ein Berliner Kind.
Ich will den Städten nicht zu nahe treten, aber nein, wunderschöne Städte, auch interessierte
wunderschöne
Leser.
Wunderschöne Zeitungen, die da
ja wunderbar, erscheinen. Aber ich glaube schon, das hat eben auch mit dem Tempo dieser, zwar nicht mehr ganz neuen Hauptstadt, aber doch einer Metropole, in dem eben das Leben spielte in Deutschland, das muss man ganz deutlich sagen. Und Tempo und Mobilität war halt immer eine ganz prägende Sache für diese Stadt und diese Zeitung und später auch von Ullstein spiegeln das wieder.
Und in der BZ findet man nicht ganz zu Anfang, aber spätestens nach dem Ersten Weltkrieg, dann in den 20er Jahren, auch jede Menge Fotos. Also ich glaube sogar extra Fotostrecken, gerade für Sport. Sport war ja ein ganz, ganz wichtig. Sport ist Tempo, Sport ist auch Weltstadt. Übrigens damals weniger Fußball, sondern eher so, weiß ich nicht, Pferderennen und Flugshows.
Boxen.
Boxen, ganz groß natürlich, Boxen. So, Ralf, jetzt bist du bitte mal, weil damals haben die Leute fotografiert, ich meine, ich glaube wahrscheinlich, wie du angefangen hast, nämlich mit, muss man den jüngeren Hörern ja sagen, also heute knipst ja jeder mit seinem Smartphone 50.000 Fotos am Wochenende. Aber früher musste man dann noch was einlegen, was man Film nannte, in eine Kamera.
Ja, und es war das Problem, der Film war endlich. Er hatte nur 36 Bilder. Oh. Das bedeutete eigentlich, man hat den Job so angelegt, dass man mit einer Filmrolle sozusagen ausgekommen ist.
Eine Story, eine Filmrolle.
So sieht's aus. Und das änderte sich natürlich blitzartig mit der Digitalisierung, ja, wo man dann pro Sekunde 5-6 Auslösungen macht, was natürlich revolutionär war, auch vom Zeitmanagement. Wenn der Film sozusagen früher erst entwickelt werden musste, dann ein Kontakt angelegt wurde, dann der Kontakt betrachtet wurde und dann die Fotos geprintet wurden, sind halt mal 2 Stunden vergangen.
2 Stunden ist nicht viel eigentlich. Also
2 Stunden ist nicht viel, aber wenn man schnell und aktuell sein möchte, ist das natürlich toll, wenn man innerhalb von 5 Minuten die Bilder von A nach B schickt und sie in der Redaktion sind.
Völlig klar. Und heute kann aber jeder, ich sag mal, jetzt will niemandem zu nahe treten, jeder Dussel kann mit seinem Smartphone irgendwas fotografieren. Aber ich persönlich sage jetzt mal, ihr, meine Kollegen, meine Fotokollegen, man sieht immer noch den Unterschied, ob du drauf drückst oder ob ich drauf drücke.
Naja, der Name Fotograf sagt es ja eigentlich schon, mit Licht schreiben. Und das ist so wie bei Textern. Es gibt Schreiben können viele, aber so, dass es rüberkommt als Geschichte, nur weniger.
Wenn wir schon bei der Technik sind, die allerersten Kollegen der BZ, ich meine, ihr hattet immer, das ist zum Beispiel ein ganz grundlegender Unterschied zwischen einem Schreiber, einem journalistischen Schreiber und einem Fotoreporter, ist, der Fotograf wird grundsätzlich mehr Muskeln haben, weil ihr müsst einfach immer mitschleppen. Ich habe nur einen Block dabei und einen Bleistift. Wenn ich mir frühe Fotos angucke von historischen Fotografen, was die für Geräte mit sich rumschleppen, teilweise mit Balgen noch vorne dran, hölzerne Riesenapparate, noch Platten, nicht Rollfilme, sondern die haben Platten belichtet. Was, das ist ja Irrsinn.
Das war auf jeden Fall Irrsinn, aber man muss dazu sagen, sie hatten auch 1, 2, 3 Assistenten, die sie mitgenommen haben. Sie hatten Träger, was natürlich dann weggefallen ist. Und man hatte einfach nur mit 10, 15, 20 Kilo Equipment nur noch zu arbeiten. Nur noch in Anführungsstriche. Gott sei Dank ist man mobil mit dem Auto, dass man sagt, das und das braucht man nur und das nehme ich mit auf Termin. Und dadurch entlastet man ein wenig seinen Rücken, aber es ist schon schwierig gewesen in der Anfangszeit. Aber man muss dazu sagen, die Leute haben sich beim Foto auch auf die eine Auslösung konzentriert. Es war einmal Klick und das Foto hat gesessen. Heute macht man Klick, 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 Klick und das sitzt immer noch nicht, weil die Leute einfach nicht mehr konzentriert bei der Sache sind.
Wie viele Filmrollen hattest du dabei von dem üblichen Tag? Und wie viele Kameras vor allen Dingen?
Ja, das mit den Kameras, das ist doch so eine Sache. Es wurde ja dann irgendwie umgestellt von Schwarz-Weiß auf Farbe, dass man sozusagen einerseits den Schwarz-Weiß-Film hatte, dann allerdings auch noch den Diafilm, dass man sozusagen parallel fotografieren musste. Und das ist wie heute, wo man sagt, wir machen ein bisschen Foto, aber wir filmen auch gleich noch ein bisschen. Okay. Und das ist halt auch ein bisschen schwierig gewesen, aber es war handelbar.
Das heißt, du hast eine Kamera, die war bestückt mit einem Schwarz-Weiß-Film, die andere mit einem Farb-Diafilm.
Genau. Und das war natürlich, wenn man so ein Konzert fotografiert hat von Michael Jackson, wo man im Graben war und gesagt bekommen hat, du darfst 2 Lieder fotografieren in 7, 8 Minuten, 2 Kameras zu bedienen, war nicht ganz einfach. Aber es hat auch funktioniert.
Ich meine, das macht letztendlich eure Erfahrung aus. Ihr wusstet, wie man es angehen muss, wenn man genau 5 Minuten Zeit hat.
Genau. Heute ist es ein bisschen anders. Du hast es ja schon beschrieben mit den vielen Menschen, die sozusagen ein iPhone bei haben. Das ist natürlich auf den Termin auch so. Und ich habe manchmal das Gefühl, meine Kamera hat nur einen Autofokus bekommen, damit ich mich mit der zweiten Hand verteidigen kann. Weil einfach so viele Menschen auf dem Termin sind, und jeder möchte in der ersten Reihe in der Mitte stehen. Und ja, ich kann nur sagen, ein BZ-Fotograf steht immer in der ersten Reihe in der Mitte. Da gibt's auch kein Wenn und Aber. Da nicht die zweite oder dritte Reihe, nein, in der ersten Reihe in der Mitte. Das kann man von einem BZ-Fotografen erwarten, dass das beste Bild sozusagen dann auch rüberkommt.
Also das heißt, es gehört zur Ausrüstung auch noch Ellbogen.
Auf jeden Fall. Sachte, aber bestimmt.
Ich finde immer faszinierend, und man muss es betonen, dass es eigentlich auch ein hohes Handwerk ist. Also die Frage, die damals auch in den 20er Jahren, aber auch dann nach dem Krieg in den 60er, 70er Jahren, auch 80er Jahren, bevor es diese digitalen Kameras gab, war ja auch die Frage, dass man über alles Bescheid wissen musste. Also über Wirkung von Licht, von Bewegung. Das musste man ja alles planen, auch vorausplanen, wie man gewisse Situationen schaffen kann oder auch was passieren kann, um ein optimales Bild zu bekommen. Also das finde ich schon irre, dass der Fotograf also viel mehr Vorausdenken, Wissen, planen, musste, als man denkt. Heute drückt man drauf und denkt, das wird schon sein. Und vor allem, man konnte ja nicht nachgucken, ob es Bild geworden ist. Das finde ich ja noch verrückter, dass man ja erst gesehen hat, wenn es entwickelt wurde, hat es was gebracht oder nicht. Und wenn man da einmal einen Fehler gemacht hat, konnte man das nicht korrigieren.
Genau so sieht's aus. Und heute beschweren sich eher die, die fotografiert werden, dass sie sagen, kannst du nicht immer auf deine Kamera gucken? Es macht mich einfach nervös, wenn du nach jedem dritten Bild auf die Kamera guckst, sondern können wir uns auf die Fotosession konzentrieren und wir schauen uns danach die Bilder an, was natürlich dann bei größeren Produktionen so ist, dass man die Kamera sozusagen über den Laptop angeschlossen hat, dass der Redakteur auch mal auf den Laptop sehen kann, was man gerade fotografiert. Also da gibt's schon verschiedene Techniken heutzutage, dass man ein Monitoring hat sozusagen.
Und was auch wirklich einfach erstaunlich ist, wenn wir nochmal sozusagen zu dieser Qualität kommen, die du ja angesprochen hast. Du hast ja nicht nur für dich gesprochen, sondern auch wirklich für alle Kollegen und auch die vor uns da waren. Wenn man sich die Sportbilder zum Beispiel in der BZ anguckt, das sind Bilder von so hoher Qualität. Da ist bei jedem Fußballfoto der Ball im Bild, ja, und da ist Energie in den Fotos. Das ist also sensationell. Also diese Fotos wurden heute in jeder Kunstgalerie oder in einer Fotokunstgalerie immer noch Aufsehen erregen. Also das ist ganz,
auf
ganz
jeden
toll.
Fall, ja.
Aber natürlich, wie gesagt, lange Zeit wurde noch weiter vom Grafiker gemalt, wenn es so Köpfe und Porträts gibt. Also das ist so ein langer Prozess, bis die Zeitung von der Bleiwüste zu dem wird, was sie heute ist, wo du ja wirklich Zugriff hast auf Milliarden von Fotos, die jeden Tag einlaufen.
Ja, das ist richtig. Also der Beruf des Pressezeichners, der eben auch damals in den 20er Jahren bei den Ullstands überhaupt bei den Zeitungen also einen hohen Stand hatte, viel zu tun hatte, den gibt es ja heute gar nicht mehr im Prinzip. Nee.
Außer man schaut vielleicht den Prozess von Boris Becker an, dann kommt der Gerichtszeichner wieder ins Spiel.
Gut, beim Gericht ist es das Besondere, dass man ja nicht fotografieren darf im Gerichtssaal. Genau. Also da muss man immer zeichnen, aber es gab vorher eben auch, Zeitungen haben zum Beispiel berühmte Musiker von einem Pressezeichner zeichnen lassen, als Serie oder auch Sportler. Das gibt es heute eben gar nicht mehr, aber man kann mit Foto natürlich viel mehr machen als mit so einer Zeichnung. Das war damals eben ein völlig gängiges grafisches Mittel in Zeitung.
Kommen wir wieder zurück zur BZ am Mittag und zum Ullstein Verlag. Die Weimarer Jahre vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur sogenannten Machtergreifung der Nazis sind mit Sicherheit die erfolgreichsten Verlagsjahre der Ullsteins. Die werden die Nummer eins in Europa. Die Innovationskraft ist auf dem Höhepunkt. Es erscheinen, hast du ja schon gesagt, Lars, es erscheinen Zeitungen, Zeitschriften, Bücher. Multimedial sind die Ullsteins unterwegs und denken groß. Und die BZ mittendrin, ich will mal ein paar Zahlen nennen, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Wir haben ja schon davon gesprochen, wie viele Zeitungen erschienen. Die BZ zur Auflage 190.000, dabei die Morgenpost, ja, der Marktführer in Sachen Auflage, über 600.000 Stück verkauft täglich. Also das sind Zahlen, wenn wir ehrlich sind, davon würden wir heute träumen, im wirklich hohen sechsstelligen Bereich. Bei betont liberaler Gesinnung, muss man immer dazu sagen. Ja, und dann kommen die Nazis an die Macht. Die Ullsteins, das ist eine jüdische Berliner Familie. Und der Umbruch, der dann passierte sehr schnell.
Ja, also natürlich hatte Ullstein aufgrund seiner Position größter Verlag Europas mit diesen vielen erfolgreichen Zeitungen auch ein liberal eingestellter Verlag war natürlich ein rotes Tuch für die Braunen, wenn man so will. Und es war sogar, darf man nicht vergessen, dass der Anteil, sag ich mal, der NSDAP-Blätter, der sogenannten Braunen Zeitung, 1933, als sie die Macht angetreten haben, glaube ich, unter 5% lag. Also wenn man weiß, was für ein Propagandaapparat oder wie wichtig die Propaganda für die Nationalsozialisten waren, war klar, dass sie als erstes genau darauf greifen werden, also auf Zeitungen und Zeitungshäuser. Und der Ullstein in seiner Größe, wirtschaftlichen Stärke, aber auch mit seiner Ausrichtung war eins der ersten Ziele. Und das begann eigentlich relativ früh, dass man versucht hat, die Ullsteins unter Druck zu setzen, die ja noch, wie viele andere Zeitungen übrigens auch, am 30. Januar noch vor Hitler gewarnt haben und auch vor den über drohende Terrormaßnahmen berichtet hatten nach der Machtübernahme. Und das kam natürlich überhaupt nicht gut an und es begann der Druck auf den Verlag Ullstein. auf einzelne Redakteure, die in ihrer Arbeit behindert wurden, aber eben auch auf die Verlagsspitze. Und die Ulsteins haben versucht, das war natürlich aus heutiger Sicht, würde man es als etwas hilflos betrachten. Die hatten natürlich immer geguckt und gemerkt, was da auf zukommt. Es gab eine riesen Debatte auch in der Führung des Ulstein Verlages. Sollen wir überhaupt politischer werden? Sollen wir uns auf eine Seite schlagen? Man hat damals versucht, so zu bleiben, wie man ist. Also, dass man zwar eine liberale Grundhaltung hat, aber doch sich nicht versucht, in diesem parteipolitischen Gebiet zu bewegen. Und das war hat nicht geholfen, muss man ehrlicherweise sagen. Und sie kamen eben halt sofort unter Druck. Sie wurden gezwungen, wie alle anderen Zeitungen auch, als im April 33 zum sogenannten Judenboykott aufgerufen wurde, diese Aufrufe abzudrucken. Die haben das zwar von hinteren Seiten gemacht, aber mussten es trotzdem tun. Und es gab auch, das liest man in der Erinnerung von Hermann Ulstein, dem jüngsten der fünf Brüder, der darüber geschrieben hat, es zog dann ein ziemlich schnell so ein Zug von 100 Leuten, 150 Leuten gröhlend durch den Ulstein Verlag, der über mehrere Gebäude verteilt war. Die hatten damals in der Zeit 10.000 Mitarbeiter. Das war also ein großes Unternehmen auch mit vielen Gebäuden und Räumen. Und die zogen praktisch gröhlend Juden raus durch diese Räume. Übrigens nicht nur von außen eingeschleuste Nationalsozialisten, sondern auch für die Ulstein Brüder oder für die Ulstein Familie sehr schmerzhaft. Auch langjährige Mitarbeiter. Also Leute, die ihnen jeden Tag die Tür aufgemacht haben oder auch in den Zeitungen geschrieben haben, entpuppten sich plötzlich als Nationalsozialisten, zum Teil schon länger in diese Richtung verhaftet. Und das war natürlich eine Riesenenttäuschung. Und es kam dann eben auch dazu der Druck, dass die jüdischen Mitarbeiter aus dem Haus gedrängt werden sollten. Wir haben im Unternehmensarchiv eine handgeschriebene Ulstein-Chronik, eigentlich ein Geschenk der Mitarbeiter an die Ulstein-Familie zum 50-jährigen Jubiläum 1927. Die wurde dann immer fortgeführt. Und da findet man eben am 1. Juli 1933 den Eintrag, die jüdischen Redakteure verlassen das Haus. Also eine ganz simple, eigentlich spartanische Äußerung, völlig, völlig emotionslos. Aber das war natürlich ein Rieseneinschnitt. Es kam ja dann noch das sogenannte Schriftleitergesetz, nachdem alle nicht-arischen Redakteure richtig zu entlassen sind. Die Ulsteins haben immer versucht, wichtige Leute noch zu halten. Es gibt Beispiele wie zum Beispiel Johanna Thal, eine der bekanntesten Moderedakteure in der Weimarer Republik. Die hat den Geschmack der Frauen beeinflusst. Oder auch Kurt Safranski, den Chefgrafiker oder Cheflayouter des Blattes, der wesentlich für die Gestaltung der Blätter und auch für den Erfolg wesentlich war. Die hat man noch versucht zu halten, aber bis 1934, aber dann war eben das nicht mehr möglich. Und die Ulsteins selber sind so in den Druck gekommen, dass sie 1934 gezwungen waren, ihr Unternehmen zu verkaufen an einen Mittelsmann, der sich sozusagen als Retter darstellte und versucht, gesagt hat, ich helfe euch. Aber im Prinzip war das ein Mittelsmann für den Zentralverlag der NSDAP, Franz Ehr. Und dann wurde den Ulsteins im Prinzip mit der Genehmigung, auch ins Exil zu gehen, oder mit der Aussicht, er könnte ins Exil gehen, der Verlag abgekauft. Und als sie ins Exil gegangen sind, wurde an der Grenze noch ein Großteil dieses Geldes über alte und neue Steuern, Kapitalfluchtsteuern, Judenabgabesteuern noch abgenommen, so dass sie wirklich als arme Leute im Exil ankamen. Und wie gesagt, es gab Angriffe von früh schon gegen einzelne Redakteure, aber auch gegen Zeitungen. Das berühmteste Beispiel ist ja eben Welk, der Chefredakteur der Grünen Post, eine Wochenzeitung, der 1934 im Januar wurden alle Redaktionen zu Goebbels zum Propagandaminister und Berliner Gauleiter auch geholt. Und der, obwohl da war die Gleichschaltung der Zeitung schon im großen Gange, beklagte sich über die Eintönigkeit in den Zeitungen, worauf eben Welk dann ihn beim Wort nahm und einen sehr bissigen Kommentar schrieb und dafür für einige Zeit ins Konzentrationslager kam und die Zeitung eben eingestellt wurde für eine Weile. Also der Druck war auf allen Ebenen. Und jüdischer Verlag, muss man sagen, das war eben halt auch aus der Sicht der Rassegesetze der Nazis. Denn viele der Ulsteins waren gar nicht mehr jüdischen Glaubens, zum Teil Christen, zum Christentum übergetreten oder übten den jüdischen Glauben gar nicht mehr aus. Aber in den Augen der Nationalsozialisten war das eben ein Paradebeispiel für einen jüdischen Verlag.
Später wird man eine Umbenennung vornehmen, aber interessanterweise bleibt der Name Ullstein ja noch noch eine Weile erhalten.
Naja, klar. Also ich meine, das war der größte Verlag Europas. Der hat natürlich gab es auch wirtschaftliche Probleme, die mit der Weltwirtschaftskrise zu tun hatten, auch mit, ja, man hatte nicht immer Glück mit seinen Produkten. Also es gab da auch, man hat auch mal daneben gegriffen, wie es so schön heißt. Oder manche Projekte sind nicht aufgegangen, haben nicht den Erfolg gehabt. Aber es war immer noch ein solider wirtschaftlicher Verlag mit gut gehenden Zeitungen, große Leserschaft. Du hast ja die Auflagenzahlen genannt. Und natürlich haben die den Teufel getan, das gleich alles abzuschaffen und haben den Namen noch eine Weile weiter behalten und auch die Zeitungen haben, dann kamen natürlich neue Zeitungen hinzu, die änderten sich auch, wenn man zum Beispiel diese Dame, ein Magazin für die Frau, wunderschön elegant gemacht, sich dann anguckt, wie sich das nach 33 verändert, auch optisch mit den Fotos beispielsweise oder den Modezeichnungen, sieht man schon, dass die Zeitungen zwar bestehen geblieben sind, sich aber doch sehr stark geändert haben. Neue sind dazugekommen im Sinne der Nationalsozialisten. Und dann hat man 1937 den Verlag dann doch umbenannt in Deutscher Verlag. Und das war der Name auch noch bis nach dem Krieg.
Und dann ist immer noch diese ja, man muss es fast in sehr perfider Art und Weise von Goebbels geleitete Zeitungs- und Journalistenpolitik. Die BZ bestand weiter bis 43, glaube ich. Dann wurde sie eingestellt.
Genau, wurde aus Grund durch Kriegseinwirkung. Sie wurde ja noch zusammengelegt mit einer anderen Zeitung. Man hat das dann, in der Zeit gab es so viele Angriffe, alliierte Bombenangriffe auf Berlin, dass die Zeitungsproduktion einfach gefährdet war. Der Buchverlag beispielsweise, ein Riesenunternehmen im Ullstein Verlag, wurde nach Thüringen und Hessen ausgelagert. Vom Papier nicht, aber von den Lagerbeständen, weil man einfach nicht absichern konnte, dass die Bücher weiter erschienen sind. Die haben natürlich auch, das war eben im Nazi-Verlag so, ein Großteil auch für die Front, also für die Soldatenbücher gedruckt. Und das wollte man bis zum Schluss aufrechterhalten und hat die dann evakuiert praktisch, diesen Buchverlag. Aber das 43, am 28. Februar wurde die Zeitung eingestellt und im Prinzip kann man sagen, also im Prinzip war das die Zeiten der Ullstein Verlag schon 1933 erledigt in der Form, wie man sie kennt. Und auch das Zeitungsviertel in Berlin, in dem die Ullsteins ja ihren Hauptsitz hatten, hier um die Kochstraße herum.
Da, wo wir jetzt gerade sitzen.
Da, wo wir genau sitzen. Und dieses Viertel wurde auch am 3. Februar 1945 bei einem der größten alliierten Luftangriffe auf Berlin vollkommen zerstört. Damit war das Kapitel eben beendet, erstmals beendet.
Worauf ich vorher noch einfach hinaus wollte, war, dass die BZ weiter erscheint und auch erscheinen sollte, auch im Goebbelschen Sinne, denn die Leute es sollte irgendwie der Schein gewahrt bleiben, ne? Die BZ hatte auch noch ihren Stil. Die schrieben immer noch so ein bisschen kurz, ein bisschen Boulevard und jeder konnte noch sozusagen, hatte noch seine Zeitung da. Aber es war natürlich wirklich ein teuflisches Spiel, was da getrieben wurde, ähnlich wie mit den Filmen, wo ja auch massenweise Unterhaltungsfilme gedreht wurden und jeder den Eindruck haben durfte, sage ich mal. Man kann auch in dieser Zeit der Diktatur noch ein normales Leben führen, obwohl es natürlich gar nicht da war. Also da musste quasi die gleichgeschaltete BZ oder die ja eigentlich nicht mehr existierende Ullstein Verlag, wie du ja gesagt hast, seine Rolle mitspielen unter falscher Flagge, wenn man so will. Ne?
Ja, genau.
Unter umgekehrten Voraussetzungen, also sehr perfide, das meine ich mit perfide. Ja, dann ist 10 Jahre im Prinzip, gibt's Berlin ohne BZ. Die Ullsteins sind in alle Welt verstreut. Den Krieg überlebt nur einer der Brüder Rudolf.
Naja, überlebt hat ihn auch Franz Ullstein, der mittlere der Brüder. Die anderen sind vorher gestorben, die älteren eigentlich schon vor dem Exil oder in der Zeit. Die sind nicht alle 34 gegangen, sondern von 34 an so bis 38. Franz Ullstein ist tragischerweise noch 1945 nach Kriegsende in New York vom Bus überfahren worden und vor ins Leben gekommen, aber tatsächlich zurückgekehrt nach dem Krieg, als die Ullstein-Familie, es gab auch noch 5 Schwestern, die verheiratet waren, deren Ehemänner auch teilweise schon
Geschichte
im Verlag gearbeitet haben. Die haben natürlich auch Kinder gehabt. Die dritte Generation hat schon in den 20er Jahren mit den Füßen geschart, mit eigenen Ideen. Gab dann auch immer Konflikte natürlich, wie das immer ist, Elterngeneration.
Eine Familie ist wie ein Roman.
Ja, also wirklich wie ein klassischer Roman. Also die ganze Geschichte der Ullsteins ist eigentlich ein einziger Roman. Und da kommen eben halt Rudolf Ullstein, dieser Technik-Freak, der Ausgabendirektor, wie er in der Familie hieß, weil er wirklich immer die teuersten Maschinen gekauft hat, aber mit Erfolg. Der kam mit Hilfe von einigen Neffen aus der dritten Generation zurück nach Deutschland, um zu versuchen, diesen Verlag wieder aufzubauen.
Einiges war noch da, einiges war nicht mehr da. Das Verlagshaus, was in etwa hier, nicht auf unserem Axel-Springer-Gelände, aber nebenan stand, war weitgehend zerbombt.
Das war auch vollkommen zerstört, ja.
Ullstein-Druckhaus, berühmte Ullstein-Druckhaus in Tempelhof, war soweit intakt, glaube ich.
Das war ein großes Glück, zumindest für die Nachkriegspresselandschaft, weil die Amerikaner, die, glaube ich, dort in der... Am Anfang waren die Sotarmee, also da hat das auch geplündert. Also beides, das zerstörte Haus als auch das Druckhaus. Aber dann haben das die Amerikaner übernommen und haben diese Druckkapazitäten für zwei Dinge benutzt. Einmal für die neuen Zeitungen, die sich gründeten nach dem Krieg als Druckort, aber auch für die eigenen Publikationen im Rahmen von Re-Education, Demokratisierung Deutschlands, war das ein wichtiges Druckhaus, aber es war eben halt das zentrale Druckgebäude der Ullsteins und das, ihr eigener Hauptsitz war zerstört.
Und wenn ich richtig unterrichtet bin, hat sich da die Stadt Berlin im Zuge der, natürlich wollte, erwartete und durften die Ullsteins auch erwarten, dass man ihnen ihr Recht und damit auch ihr Eigentum und auch ihre Zeitungen wieder zurückgibt. Aber ich glaube, da hat sich die Stadt Berlin und auch die Konkurrenz nicht wirklich mit Ruhm bekleckert.
Das ist vornehm ausgedrückt. Also es war schon während das andere, die Ullstein-Familie der 20er, ein Roman war, ist das jetzt eine Wirtschaftskriminalgeschichte, muss man ehrlicherweise sagen. Natürlich kann man verstehen, dass es, wir reden jetzt von Anfang der 50er Jahre oder Ende der 40er Jahre, als die Ullsteins wirklich ernsthaft begonnen haben, wieder dann nachzudenken und das auch praktisch zu machen, wir wollen das wieder haben oder wir wollen wieder starten. In der Zeit hat es natürlich in Berlin schon Neugründungen gegeben. Die Amerikaner hatten auch Zusagen gemacht, die SPD-Regierung, der damalige Berliner Senat, viele dieser Zeitungen waren auch SPD-nah, waren da in der Pflicht und man war auch der Meinung, der Markt ist gesättigt in Berlin. Es muss nicht noch neue Zeitungen kommen und ein Verlag, der größte Verlag Europas war, da kann man immer sagen, das ist eine Monopolstellung und man wollte so ein Schwergewicht nicht nochmal in Berlin wieder hochkommen lassen. Und dann hat man mit wirklich teilweise perfiden, mit einer perfiden Vorgehensweise versucht zu torpedieren, dass die Ullsteins das zurückbekommen. Es fing schon damit an, dass die Ullsteins ja Geld gekriegt hatten für den Verlag, zwar weit unterhalb des Wertes und das Geld wurde ihnen, wie gesagt, abgenommen, aber es war aus der Sicht der Nachkriegsleute, die was zu sagen haben, haben gesagt, ihr habt doch Geld gekriegt, ihr seid nicht enteignet worden. Weil das so ein Druckgeschehen war übrigens bei den Amerikanern Gesetz, also selbst ein Geschäft in der Nazizeit, was unter Druck abgelaufen war, galt als Unrecht. Und derjenige, der da und dem Unrecht widerfahren war, hatte das Recht, das zurückzufordern, wie in der Enteignung. Als die Ullsteins das ernsthaft anstrebten, war das plötzlich kein Thema mehr. Und dann erinnerte man sich nicht mehr an diese Regelung und hat wirklich versucht, also in einer seltenen Geschlossenheit von Senat, neuen Verlegern in der Stadt und den Alliierten, das zu verhindern. Und es hat viel Kraft gekostet, der Ullsteins viel Kraft gekostet, das alles wieder zu bekommen. Also man hat das Druckhaus wieder bekommen und die Möglichkeit, die alten Zeitungen, also im Wesentlichen die BZ am Mittag, die dann nur noch BZ hieß, und die Berliner Morgenpost herauszugeben. Sie mussten das alte Hauptgelände hier in der Kochstraße abgeben, also sollten auf den Anspruch verzichten. Und sie bekamen auch noch die Schulden des deutschen Verlages übergeholfen, die angelaufen waren. Also bis hin zu Schulden, die dadurch entstanden waren, dass die Amerikaner natürlich mit Geld, mit Krediten, die Weiterbetrieb des Verlages nach dem Krieg garantiert hatten. Aber das sollten die jetzt alles zahlen. Also war von vornherein keine Totgeburt, würde, das ist ein bisschen hart, aber es war von vornherein eine große Hürden aufgebaut, dass es dem Ullstein Verlag wirklich schwer gefallen ist, wieder zu dieser alten Stärke zurückzufinden.
Als dann tatsächlich die Meldung kam, die Ullsteins bekommen ihr Recht zurück, munkelte man in Berlin oder man soll gemunkelt haben, welche Zeitung bringen sie wohl zuerst? Bringen sie erst die Mopo wieder an den Start oder die BZ? Tatsächlich war es dann die Morgenpost, die zuerst kam, aber dann am 19. November 1953 auch wieder die BZ. Und die Kontinuität war gewahrt. Ich habe nachgeguckt, Stand Nummer 1, 77. Jahr.
Ja, genau.
Seit 1877.
Es gab keine Unterbrechung in dem.
Genau. Und einen Groschen 10 Pfennig. Auf dem Titelblatt Audrey Hepburn. Großes Foto. Und Wolfgang Gruner, damals schon bekannter Kabarettist, machte Werbung. Und gerade habe ich gestern online irgendwo gesehen, wurde auch eine Straßenbahn gebrandet mit BZ, fuhr durch Berlin. Also wirklich mit großem Aufwand. Wie du schon gesagt hast, am Mittag fiel weg. Die BZ war jetzt am Morgen erhältlich. Und in eigener Sache las man zum Neuanfang.
BZ, BZ, da sind wir wieder. Nach über 10 Jahren Pause erscheint heute die erste Ausgabe einer guten alten Bekannten. 1877 von Leopold Ullstein gegründet, wurde sie über die vielen Jahrzehnte zu einer Berliner Institution. Die Berliner brauchten sie zu vielerlei. Zuerst einmal, um sie zu kaufen und in die Tasche zu stecken. Ein Mensch mit der BZ sah schon nicht mehr ganz so kahl aus. Zweitens brauchte man die BZ, um U-Bahn fahren zu können. Wenn man ausstieg, war man informiert. Und drittens brauchten die Berliner ihre BZ, um sie beim zweiten Frühstück neben sich zu legen. Die BZ war nie eine gewöhnliche Zeitung. Sie war eine Angewohnheit der Menschen, die in dieser Stadt lebten. So hat eine russische Schriftstellerin der 20er Jahre gesagt, die BZ ist eine Pfütze, in der sich die ganze Welt spiegelt. Diese Worte sollen uns auch in Zukunft Verpflichtung sein. Wir werden im Herztakt dieser Stadt schreiben, unbeeinflusst das Tagesgeschehen schildern und jenseits vom Hader der Parteien und Interessengruppen unsere Leser informieren. Wir bleiben eine Berliner Zeitung für die Berliner. Wir wünschen Ihnen viele guten Morgen mit der neuen BZ. Hoffentlich knistert sie noch so erregend wie damals. Hoffentlich duftet sie wieder so angenehm nach Terpentin wie damals, als die Elefanten ganz wild darauf waren, einem die Zeitung aus der Tasche fressen zu können.
Ja, also das war mir jetzt auch neu, dass die Zeitung früher nach Terpentin duftete und die Elefanten.
Eine Hauptspeise für Elefanten waren die heute, ja, für die Weihnachtsbäume.
Weihnachtsbäume
eigentlich. Okay.
Ich weiß es nicht. Die Andeutung war klar. Die Bürde und die Steine, die den Ullsteins in den Weg gelegt wurden, rechtlich, finanziell, wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich, waren groß. Und ich glaube, man sagt, man tut ihnen nicht Unrecht, wenn man sagt, der Erfolg war nicht der erhoffte. Und dann kommt Axel Springer ins Spiel, 1956.
Ja, das ist richtig. Also Axel Springer damals und in dem 1956 schon ein recht erfolgreicher Verleger aus Hamburg, hatte dort nach dem Krieg 1946 mit seinem Vater damals noch zusammen auch eigene Verlage, also den Verlag des Vaters wieder neu gegründet. Oder 1946 einen eigenen Verlag gegründet, sagen wir mal so, gegründet und mit einigen Zeitungen, zum Beispiel mit der Programmzeitschrift Hör zu, aber eben auch mit der Bild-Zeitung 1952, vor jetzt bald 70 Jahren gegründet, erste große Erfolge, geschäftliche und auch publizistische Erfolge feiern können. Er hat 1953 die Welt gekauft, damals bis dahin eine Zeitung der britischen Besatzungsmacht als zentrales Organ, sage ich mal, zum Verbreiten der Ansichten und Meinungen und Meldungen, die die Briten dort ihren Leuten geben wollten in ihrer Besatzungszone, hat Springer gekauft, hat einfach das meiste Geld vorlegen können. Und das Interessante an dieser Konstellation ist, dass Axel Springer eigentlich kommt aus Altona, was heute Hamburg ist, aber damals, als er jung war, noch nicht zu Hamburg gehörte, sondern eine eigene Stadt vor den Toren Hamburgs war und zu Preußen gehörte. Also deswegen auch in der Familie Springer eine Vorliebe oder eine Sympathie für Preußen, auch für die preußischen Hauptstädte, natürlich Berlin und Potsdam. Sie sind auch häufig hier zu Besuch gewesen, haben auch das Kulturleben genossen in der Zeit. Also Berlin war für sie immer schon ein Ort. Und Springer, Axel Springer, 1912 geboren, ist mit 16 ziemlich früh in den Betrieb seines Vaters eingestiegen. Hinrich Springer hatte eine kleine Druckerei und hatte von dem Erfolg dieser Druckerei auch einen Verlag gekauft, einen Buchverlag im Wesentlichen. Hammerich und Lesser, man heißt immer so schön Klett-Cotta des Nordens, also ein wirklich renommierter Verlag, im Jahr der Französischen Revolution gegründet, wirklich traditionsreich. die eine Zeitung herausgaben, die Altonaer Nachrichten, die übrigens genauso bleilastig war, die Berliner Zeitung, auch eine Morgen- und Abendausgabe hatte, ohne jedes Bild. Und Springer stieg praktisch Ende der 20er Jahre mit 16, 17 in das Unternehmen ein, lernte zwei Berufe als Geselle, Drucker und Setzer, also ganz einfach, und hat dann Stück für Stück alle Stationen, die in so einem Verlag existieren, durchlaufen. Und man muss sich vorstellen, Weimarer Republik, golden 20er Jahre, Berlin eine boomende Kulturstadt, politische Metropole und dieses große Berliner, berühmte Berliner Zeitungsviertel mit hunderten Verlagen, Druckereien, Papierhändlern, Agenturen, Fotoagenturen, die es hier gab. Und jeder, der in Deutschland Journalist war oder auch Verleger im Verlag gearbeitet hat oder Drucker war, träumte davon, in dieser brummenden Stadt, in dieser boomenden Stadt zu arbeiten, in diesem Viertel, wo so viel Kreativität war. 1928, als ungefähr als Springer mit seiner Ausbildung begann, wurden hier 147 Tages- und Wochenzeitungen in dem Viertel hergestellt. Und das schon allein die Zahl heißt natürlich, es gab auch eine extreme Meinungsvielfalt. Und die großen Verlager waren eben im Wesentlichen sehr liberal eingestellt. Das war ein Geist, ein Klima, das zog natürlich junge Leute an. Und Springer hat seinen Vater ziemlich gequält damit, dass er seine Ausbildung hier bei den Ulsteins beenden kann, mit einem Praktikum bei den Ulsteins. Der Vater hat das am Anfang verhindert. Ich würde behaupten, durch fadenscheinige Vorgründe, unter anderem, ja, wer bei den Ulsteins arbeitet, müsste erst ein abgeschlossenes Lokalausbildung und Erfahrung in einer Lokalzeitung haben. Ich glaube einfach, der wusste, wenn mein Junge aus Alto nach Berlin geht, in diese tolle Stadt, der kommt nie wieder zurück. Und was heute auch viele junge Leute natürlich in diese Stadt treibt. Und er hat es dann aber genehmigt oder gesagt, okay, du bist ja mein, du sollst da vielleicht mein Nachfolger werden. Und dann sollte das im Jahr 1933 sein, als die Nationalsozialisten hier die Macht übernommen haben. Und der Vater hat gesagt, wir warten erst mal ein paar Wochen ab, bis sich der Spuk gegeben hat. Und dann kannst du vielleicht nochmal, aber wir wissen, das hat etwas länger gedauert, aber der Traum, mal hier in Berlin bei den Ulsteins zu arbeiten, den hat der Axel Springer nie vergessen. Und in den 50er Jahren hat er es dann umgesetzt, aus verschiedenen Gründen, da kannst du nochmal nachfragen. Er ist praktisch hier nach Berlin gekommen, um für seine Bild-Zeitung, die damals noch sehr auf Hamburg und Umgebung geeicht war, eine Berliner Ausgabe zu machen. Und er hatte hier ja nichts, hat dann erstmal ein Büro eröffnet und suchte natürlich jetzt Partner für die Herausgabe dieser Zeitung.
Das heißt also, Ulstein und Springer, da stimmte die Chemie offensichtlich. Also da, die sind ja, wenn man sich sozusagen die Ulstein-Geschichte anguckt, innovativ, liberal und journalistisch bis ins Blut, also Herz dafür, und die brannten dafür. Und Axel Springer, wenn man sich mit dem jungen Axel Springer beschäftigt, dann ist das eigentlich das sehr ähnlich.
Das ist natürlich sehr ähnlich. Ich glaube auch, dass er immer auch auf die Ulsteins geschaut hat und geguckt hat, wie die mit Werbung, mit Vertrieb, mit technischen Möglichkeiten, mit neuen Produkten Erfolg haben konnten oder Erfolg hatten, und das jetzt nicht kopiert hat, sondern er hat das eben zum in seiner Zeit unter seinen Bedingungen halt eben in dieser Perfektion auch weitergeführt und mit seinem eigenen Anspruch natürlich und seinen eigenen Ideen. Aber es ist im Prinzip vieles vergleichbar. Und der Anfang ist nicht ganz so, nicht freundlich, aber nicht ganz so reibungsfrei, wie man vielleicht denkt, denn beide waren Konkurrenten 1953 bei dem Kauf der Welt. Also auch die Ulsteins, die ja wie gesagt mühsam wieder angefangen hatten, die BZ ist 53 erschienen und die hätten natürlich gerne das Portfolio erweitert mit einer überregionalen Zeitung, aber sie hatten einfach nicht das beste Angebot. Und es gibt in den Unterlagen des Archives auch erste Briefe mit Neffen aus, also der dritten Generation, mit Karl Ulstein. Da gab es erste Kontakte zu Springer. Kann man mit denen zusammenarbeiten oder nicht? Ein alter Ulsteiner aus den 20er Jahren, dieser Kreativdirektor Kurze Franski, den man aus New York für eine eigene Sonntagsbeilage geholt hat, den hat man hingeschickt zu Springer, um mal zu gucken, wie dieser junge Verleger da in Hamburg tickt, ob man was miteinander machen kann. Und das ist auch der Grund, das wissen wir auch erst seit wenigen, zwei, drei Jahren, dass eben Springer, als er nach Berlin kam, um ein Büro zu eröffnen, bei einer Veranstaltung plötzlich neben Rudolf Ulstein, den letzten der Lebenden dieser fünf Brüder, saß. Und wir wissen aus den Unterlagen, dass die Neffen das irgendwie arrangiert hatten, dass der doch noch junge, Mitte 30 Jahre alte Springer neben dem 80-jährigen Rudolf Ulstein sitzt. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, da sitzt ein junger Mann, der immer geträumt hat, für die Ulsteins oder mit den Ulsteins zu arbeiten und sitzt jetzt neben so einen und er kaut ihm natürlich ein Ohr ab und schwärmt und etwas und der ältere Herr fühlt sich geschmeichelt und man verabredet eben eine erste Kooperation eben halt in diesem Druckgeschäft und sagt, wir gucken mal, wie sich das weiter ausbauen lässt.
Ich mach's mal kurz. 56 steigt Axel Springer ein, ich glaube mit 24% der Aktien. 59 übernimmt er dann die Aktienmehrheit. Keine feindliche Übernahme, davon kann man, glaube ich, nicht reden. Wie du es angedeutet hast, man musste sich beobachten, man musste sich arrangieren. Aber ich glaube, im Nachhinein betrachtet war Axel Springer genau der richtige Mann, um diese Aufgabe.
Er hat in der Zeit, in dem er mit Ulsteins angefangen hat zu kooperieren, natürlich auch mal in die Bücher gucken können und hat eben gesehen, dass diese Power, diese Kraft der Ulsteins aus den 20er, Anfang 30er Jahren einfach nicht mehr da war, einfach nicht mehr da sein konnte. Die Bedingungen waren einfach anders und die Voraussetzungen waren schlecht. Und natürlich gab es jetzt die Überlegung, steige ich aus diesem Geschäft wieder aus und sehe zu, was aus denen wird, oder engagiere ich mich? Und Springer war ja, wie ich gesagt habe, auch ein liberal eingestellter Mann, der geschwärmt hat für die Ulsteins, der deren Karriere als Vorbild nahm oder auch vorbildlich sah. Und der hat natürlich zu Recht gesagt, was können die Ulsteins dafür, dass es denen so schlecht geht? Sie haben ohne ihr eigenes Zutun, sind die in diese Situation gekommen, durch den Nationalsozialismus. Und es kann nicht sein, dass so ein traditionsreiches Unternehmen für die deutschen Medienstandorte, überhaupt für die deutsche Mediengeschichte, so sang- und klanglos untergeht, und hat im entschieden, da einzusteigen und das zu übernehmen. Natürlich war Springer auch Kaufmann und war natürlich klar, also im Portfolio den Ulstein Verlag zu haben, ist natürlich auch etwas. Aber das war eben halt der Ansatz zu sagen, es darf nicht verschwinden. Und es ist auch der Grund übrigens, warum Axel Springer sich dann 1959, hat er nicht nur den Ulstein Verlag komplett übernommen, nachdem er sozusagen in den Jahren davor immer Stück für Stück Aktien aufgekauft hat, sondern er hat auch in dem Jahr 1959 den Grundstein für seinen Verlagssitz in Berlin gelegt, weil ihm klar war, so einen großen Verlag wie Ulstein kann ich nicht von Hamburg aus machen. Und er wählte, viele sagen immer, der baute sein Haus an die Mauer, um ein Zeichen für die Freiheit zu geben. Aber 1959 bei der Grundsteinlegung war hier noch gar keine Mauer. Und natürlich war ihm klar, die politisch schwierige Lage 12 Meter neben der Sektorengrenze, neben dem sowjetischen Sektor. Aber hier war das alte Zeitungsviertel. Und das war eins der Hauptgründe. Springer wollte diesen Geist, den ich beschrieben habe, dieses Innovative, diese Meinungsvielfalt, das Liberale, das wollte er wiederbeleben am Ort, an dem es damals stattfand.
Das sind Sachen, weil du auch gesagt hast, Springer entscheidet dann was, in einem anderen Zusammenhang schon davor. Und dann wird die Mauer gebaut im August. Da steht schon sozusagen vom Gebäude, glaube ich, der erste Stock vom Druckgebäude steht.
Im August 61, als die Mauer gebaut wurde, arbeitete die Druckerei schon.
Die arbeitet
schon? Ja, die war schon komplett fertig und hatte schon angefangen zu arbeiten.
Dann ist da aber die Mauer, ja, Weltgeschichte, 12 Meter neben dem ratternden Rotation. Ja. Und dann kommen enge Mitarbeiter zu Axel Springer und sagt, also lieber Axel, damals ja noch wirklich ein junger Mann, jetzt können wir langsam zum Ende kommen, noch haben wir nicht so viel Geld verloren, lass uns wieder zurückgehen
nach
Hamburg. Mhm. Und das hat mich immer, ich fand das immer bewundernswert, und dann entscheidet der Axel Springer, der junge Verleger, nee, jetzt wird weitergebaut und wir bauen das Ding hier weiter. Das ist für mich, also muss ich sagen, kriegt da immer eine Gänsehaut, denn ich weiß, dass gerade in dieser Zeit nach dem Mauerbau extrem viele Menschen West-Berlin verlassen haben, weil sie wussten, also, oder weiß ich, Angst haben, die Russen kommen, oder hier unser Leben ist nicht mehr sicher, unsere Immobilien sind nicht mehr sicher, unsere wirtschaftlichen Sachen sind nicht mehr, kommen wir mit unserer Firma nicht mehr voran. Axel Springer, der denkt anders, der bleibt bei seiner Vision, oder beziehungsweise jetzt fängt er erst mit seiner Vision an, oder seiner Mission, kann man ja fast auch sagen, und die heißt Wiedervereinigung. Und seine ist das eigentlich, ist das der Punkt, wo du sagen würdest, da beginnt aus dem Verleger ein politischer Verleger zu werden?
Also mit seiner
Politiker war er ja nie, aber
Politiker war er nie, das hat er ja auch explizit ausgeschlossen, hat ja mal definiert, was die Aufgabe einer Zeitung ist. Sie soll eben halt nicht Politik machen, sondern Politik kritisieren, begleiten, und so wie sie anfängt, Politik zu machen, macht sie die Politiker überflüssig. Aber er selbst Er selbst ist schon richtig. Also seine Erfahrung, die er hier in Berlin macht, also Hamburg ist natürlich weit weg. Das wissen wir ja auch in der gesamten Geschichte der Teilung, dass für viele Regionen eben Ostdeutschland oder die DDR oder Berlin weit weg war. Und für ihn sicherlich auch. Und aber dadurch, dass er hier in Berlin vor Ort aktiv war und gesehen hat, was hier passiert, ist er schon mehr oder mehr zu einem politischen Verleger geworden. Natürlich auch in der Erfahrung, wie die DDR, der Osten auf sein Herkommen reagiert hat. Er hat zum Beispiel nach dem Mauerbau gab es Schlagzeilen in Neuen Deutschland, Springer springt ab. Und da hat er gesagt, nee, das könnt ihr vergessen, Springer springt nicht ab. Weil, das war auch der Grund, warum er nach Berlin gekommen ist. Was du sagst, viele Unternehmen sind aus Berlin gegangen wegen dieser unsicheren politischen Lage. Und er hat aber gesagt, nein, ich will ein Zeichen der Solidarität geben, dass die Bundesrepublik, also der demokratische Teil Deutschlands, den freien Teil Berlins, nämlich Westberlins, nicht im Stich lässt. Und das demonstriere ich, indem ich da hingehe und mein Geschäft auch dort mache. Natürlich ist das auch ein wirtschaftlicher Aspekt, der aber mit dem politischen zu tun hat. Denn für Springer war die Teilung Berlins und auch Deutschlands zu unnatürlich, als dass sie lange von Dauer sein könnte. Da hat er auch geirrt, wie wir wissen. Aber er hat gedacht, das ist nicht von Dauer. Und dann würde er in einem vereinten Berlin, in einem vereinten Deutschland in der Hauptstadt sitzen. Berlin war für ihn immer die Hauptstadt, auch wenn es zu dem Zeitpunkt, als er hierher kam, zwei deutsche Staaten, die Bundesrepublik mit Hauptstadt Bonn, die DDR mit Hauptstadt Ostberlin gab. Für ihn war immer Berlin die Hauptstadt. Und er wollte in dieser Hauptstadt tätig sein. Und natürlich hatte er gesagt, wo ich hingehe, ist, wenn wir mal vereint sind, ist das genau die Mitte Berlins. Und das ist ja auch nicht schlecht für einen Unternehmer. Und das sind so die Gründe, warum er nach Berlin gekommen ist. Natürlich politischer, um zu zeigen Solidarität. Und das war dann, als er hier war und auch gesehen hat, das Mauerregime, die ganzen Umstände, das Klima hier. Wenn man die Zeitung von damals liest, auf beiden Seiten war ja eine unglaublich scharfe Sprache, abstoßend fast, wenn man das heute liest, unverständlich. Aber das war für ihn eine Schule, in dem er eben mehr und mehr zu einem politischen Verleger geworden ist und das in seinen Zeitungen auch umgesetzt hat. Und dann kann man natürlich sagen, es war dann ein Haus an der Mauer und ein Haus, was die Meinungsfreiheit und überhaupt Menschenrechte hochgehalten hat.
Und die BZ immer mittendrin, ist klar. Also
ja, natürlich.
Und vor allen Dingen dann auch sehr erfolgreich, sehr gelesen. Das ist ja wichtig. Und jetzt reden wir ja schon wirklich über die Neuzeit, sage ich mal. Also unsere eigene Lebenszeit. Wir können jetzt noch lange über die 68er reden. Auch da die BZ und die Bild mittendrin. Und in meiner Kindheit war es so, also Kindheit, sagen wir mal, in den späten 70er Jahren, sagte man, gab es eine Maßeinheit, wenn eine BZ dazwischen passt. Das war aber nicht so, sagen wir mal, so wie heute. Da wäre das ihr wisst ja alle, wie dick eine BZ ist. Da war eine BZ wirklich noch fingerdick, würde ich mal sagen. Randvoll mit Anzeigen und weiß der Geier aus. Also wenn eine BZ dazwischen passt. Und Ralf, du hast wann genau angefangen bei der BZ? Noch vor Mauerfall, oder?
Das war so circa 1987.
87, okay.
Ja, ich muss jetzt nochmal ganz kurz überlegen. Früher sogar schon, 85. 85 war das. Vor Mauerfall, freiberuflich damals noch.
Ja.
Und ja, mit Freude den Mauerfall erlebt. Mit dramatischen Ergebnissen.
Erzähl mal. Jeder hat ja seine Mauerfallgeschichte, jeder weiß ja, wo er war. Wo warst du denn?
Ja, ich war bei Axel Springer in der 18. Etage im Journalistenclub. Ich glaube, es wurde gerade das goldene Lenkrad verliehen.
Genau.
Und auf einmal hieß es, die Mauer ist weg. So, ein Kollege rief uns an und sagte, oh, kommt sofort zur Oberbaumbrücke, die stürmen die Oberbaumbrücke. Dann sind wir mit zwei Kollegen hingefahren zur Oberbaumbrücke, stellten fest, hier ist gar nichts los. Bis der Kollege dann irgendwann wiederkam und sagte, warum seid ihr denn nicht gekommen? Und wir dann, Rudi, wo warst du? Na, Oberbaumbrücke, wo ist denn die? Na, da im Wedding. Nein, das ist die Bornholmer Brücke. Dann sind wir dorthin gefahren und da war dann wirklich Standing Ovation von den Leuten, die Mauer passiert haben.
Und du hattest eine Kamera dabei?
Und ich hatte eine Kamera dabei und das endete dann morgens um 3 im Rathaus Schöneberg, wo ich dann noch gewartet habe, dass, glaube ich, ein Politiker noch irgendein Statement abgeben sollte und habe natürlich die Kamera, so müde wie ich war, auf der Freitreppe liegen lassen, was ein bisschen dramatisch war. Und Stunden später rief ich dann meinen Pförtner an und der sagte, ja, ja, die habe ich gefunden, die habe ich zur Seite gelegt, was für mich natürlich wieder eine Freude war. Ja, und dann haben wir sozusagen von dem Tag an den Osten bereist. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe nie gesagt, ich fahre jetzt in den Osten. Ich habe dann immer gesagt, ich fahre jetzt nach Prenzlauer Berg, ich fahre nach Friedrichshain oder ich fahre eben nach Reinickendorf oder nach Frohnau. Also für mich war dieses Ost-West eigentlich eher nie so ein Thema, sondern ich habe das eher in Bezirken so aufgeteilt.
Stimmt es, dass damals derjenige, der diese riesen Mobiltelefone, diese riesen Knochen, wer davon eins hatte, der klar im Vorteil war als Journalist? Habe ich mal gehört.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich hatte damals, man kann, darf die Summe gar nicht sagen, da raufe ich mir jetzt noch die Haare. So ein Telefon hat, glaube ich, 10.000 Mark gekostet. Und ich war noch glücklich, dass ich das für 10.000 Mark gekauft habe und nicht wie mein Kollege für 12.000 plus Mehrwertsteuer. Und man hat dafür noch einen Leasingvertrag abgeschlossen, der 2-3 Jahre später im Grunde genommen schon wieder hinfällig war, weil die Technik kleiner wurde und die Telefone preiswerter.
Aber die haben funktioniert, ja?
Sie haben super funktioniert und sie waren definitiv für mich damals Freiberufler ein Wettbewerbsvorteil, weil man hat mich halt sofort an der Strippe gehabt.
Aber du musstest ja trotzdem immer noch deine Bilder irgendwie entwickeln lassen und reinschaffen.
Ja, die Filme waren dann das Problem. Wobei ich dazu sagen muss, vom Film auf digital war dann natürlich auch noch ein weiter Weg, weil man hat zwar digital fotografiert, aber das Übermitteln der Fotos hat teilweise 10 Minuten, 15 Minuten gedauert, um ein Bild zu übermitteln. Heute übermittelt man hochauflösende Fotos, 20, 30 Stück innerhalb von einer Minute.
Verstehe. Das heißt also, auch dieses Baby, das digitale Fotobaby, musste auch erstmal sozusagen sich entwickeln und wachsen.
Ja, ja, das ist so weit gewachsen, dass wir alles sozusagen digitalisiert haben und dann irgendwann festgestellt haben, dass die Fotos die eine Sache sind, der Index die andere Sache, aber es kann halt auch mal passieren, dass man so den Index vom Foto verliert. Und dann hatte man theoretisch gesehen ein Archiv, praktisch gesehen hat man nichts mehr gefunden. Aber das waren die Kinderschuhe und es läuft heute alles deutlich besser.
Ausgerechnet der Verleger Axel Springer hat den Fall der Mauer, diese Sternstunde der Weltgeschichte, der Berliner Geschichte, 1989 nicht erleben dürfen. Axel Springer ist 1985 gestorben. Was er vorbereitet hat in meinen Augen, ist so ein bisschen den Übergang, den wir jetzt erleben, diese neue Medienrevolution. Denn auch Springer war ja einer, der die Grundlagen gelegt hat, der immer eine Vision, eine Antenne hatte, würde ich sagen, für neue Sachen. Und Lars, siehst du es auch so? Ich glaube, Axel Springer wäre auch einer gewesen, der auf diesen digitalen Weg gesetzt hätte. Der hätte, seine Antenne hätte ihm gesagt, da müssen wir mit, das ist die Zukunft und jetzt machen wir ja mittlerweile quasi Multimedial-Journalismus. Der Podcast ja, unser Gespräch ist ja ein Beispiel dafür. Wir machen Fernsehen. Jeder hat sein Smartphone, Fernsehstudio in der Tasche. Wir beliefern, ja, wie die Kollegen, wie du früher gesagt hast, wie die alten Ulstein-Kollegen, verschiedene Kanäle mit unseren Stories. Wir müssen unsere Stories schon so denken, dass wir sie dann auf Kanäle verteilen. Nur sich sozusagen auf seinen Redaktionsposten zu setzen und zu gucken, dass irgendeiner anruft und mal eine Geschichte schreibt, das ging eigentlich nie. Jedenfalls ging es nicht bei der BZ, bei Ulstein, bei Springer. Wie es wirklich weitergeht, weiß ja keiner. Aber ich glaube, wer nicht gespannt ist, ist kein guter Journalist. Also man muss daran mitwirken. Wir sind aber keine Propheten. Und ich möchte eigentlich damit schließen, dass ich euch beiden wirklich ganz, ganz von Herzen danke für dieses tolle Gespräch. Und ein Statement hätte ich gerne von euch. Was wünscht ihr denn der BZ für die nächsten Jahre? So ein ganz, so eine ganz profane Journalistenfrage zum Schluss an die Kollegen.
Ja, dass auf jeden Fall weiter so blumig berichtet wird, vor allen Dingen mit vielen Fotos. Meinetwegen auch später als Bewegtbild im Online-Bereich. Aber auf jeden Fall, dass man die Zeitung lange noch in der Hand behält und sie blättern kann.
Ja, vielleicht auch, dass sie das weiterhin macht, was sie am Anfang ausgezeichnet hat, nämlich das Leben in der Stadt wiederzuspiegeln und eine sozusagen eine Symbiose auch in dem, was sie berichtet, in dem Ton, in den Geschichten, in den Fotos, dass sie doch sozusagen ein Höchstmaß an Identität zwischen Stadt und Zeitung schafft. Also, dass man weiß, das ist eine Zeitung, die gehört einfach zu Berlin.
Und ich darf auch noch meinen Wunsch äußern. Ich wünsche mir, dass die Atmosphäre in der Redaktion weiterhin so toll bleibt. Das sage ich jetzt auch gleich mal an Ralf, meinen Kollegen, der neben mir sitzt.
Auf jeden Fall.
Denn es macht richtig Spaß, bei der BZ zu arbeiten. So, haben wir es mal gesagt.
Und das kann ich hiermit auch klar und deutlich bestätigen.
Und das nehmen wir jetzt mit ins Archiv. Das will ich schwarz auf weiß. Ja,
genau. Bitte eine Kopie an mich, denn auch da sind digitale Zeiten eingezogen.
Wird gemacht. Schlussfrage. PS, Sie hatten noch eine Berlin-Frage. Diesmal kommt sie von mir selber. Stimmt es, dass sich der legendäre WZ-Fotograf Ralf Luther noch in diesem Jahr in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet?
Nein. Das dauert genau noch 12 Monate.
Danke.